Herr, ich warte auf deine Rettung. 147 Jahre war er alt. Die Zeit seines Sterbens war gekommen. Seine Familie, die 12 Söhne, Enkel, standen um sein Sterbelager. Und Jakob ruft laut aus: Herr, ich warte auf deine Rettung. Er dachte an sein Leben, an all das, was er erfahren hatte. Er dachte an seine Familie, an seine Söhne, mit all den Familienproblemen und Schwierigkeiten. Und er dachte an all das, was ihm übermittelt worden ist von seinen Vorfahren. Herr, ich warte auf deine Rettung. Da ist sich ein Mensch in seiner Todesstunde bewusst, was Verlorenheit ist. Da ist sich ein Mensch in der letzten Stunde, er in die Ewigkeit geht, bewusst, dass er Rettung, Halt und Hilfe braucht. Da, wo Zeit, Ewigkeit berührt, da werden ganz neue Dinge überaus deutlich. Jakobs Gedanken gingen zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte, als Gott die Menschen schuf, Adam und Eva, als er sie ausrüstete mit all dem, was in seiner schöpferischen Fantasie da war, in der Dreieinheit von Leib, Seele und Geist, den Leib mit der unendlichen Vielfalt all der Körperfunktionen, seine Seele mit all den Möglichkeiten der Emotionen, sein Intellekt mit all den Fähigkeiten zu reflektieren, Schlüsse zu ziehen und mit seinem Willen der Wünsche umsetzen und lenken konnte. Aber Gott hatte ihm seinen Geist eingeblasen und der Geist in Adam und dann auch in Eva, das war die Schnittstelle, wie wir heute in unserem technisierten Zeitalter sagen, der Verbindung zu Gott. Gott ist Geist. Und die zu ihm kommen wollen, müssen das im Geist und in der Wahrheit tun. Die Bibel berichtet aber, dass es nicht so blieb, sondern dass die Menschen verloren gingen. Dass diese Gemeinschaft mit Gott zerbrach in der Versuchungsgeschichte. Erliegen sie dem schillernden Angebot, selber Gott sein zu können. Gott nicht zu brauchen, selber zu wissen, was gut und böse ist. Und dadurch verfehlten sie das Ziel ihres Lebens. Sünde ist Zielverfehlung. Adam und Eva hatten ein Ziel. Sie wollten mehr. Warum? Weil sie Ewigkeit im Herzen trugen. Und als das jetzt zerbrach, da stoßen wir auf etwas ganz Interessantes. Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr dieses Ziel, das ich euch gegeben habe, verfehlt, dann werdet ihr des Todes sterben. Nicht nur leiblich, sondern auch in ihrem Menschsein und geistlich in der Beziehung zu Gott. Aber Gott hatte gleichzeitig etwas gesagt und sich dabei an den Versucher in Gestalt der Schlange gewandt. Es wird einer kommen vom Samen der Frau von Eva. Der wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihm in die Ferse stechen. Eine ganz seltsame, aber inhaltsreiche Aussage. Angesichts der Verlorenheit, angesichts der zerbrochenen Gemeinschaft mit Gott, angesichts der Zielverfehlung, da wird einer kommen aus dem Samen des Weibes. Biologisch ziehen wir die Stirn kraus und denken, hey, das geht doch nicht. Aber ein sehr deutlicher und überaus interessanter Hinweis auf den kommenden Retter, der den Verursacher dieses Zustandes der Verlorenheit zertreten wird und dabei aber selber sein Leben geben wird. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann wies Gott die Menschen aus dem Paradies, aus der Gemeinschaft mit ihm, stellte einen Engel mit flammendem Schwert an den Eingang und die Menschen lebten jenseits von Eden, wie John Steinbeck einen seiner Romane überschrieben hat, um das Schicksal der Menschheit zu kennzeichnen. Die Bibel sagt, dass Adam seine Frau erkannte. Das ist der typisch biblische Ausdruck für die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau, die da immer noch von Gott Leben weitergeben kann. Und als der erste Mensch geboren wird, ein Kind, das hat es ja vorher noch nicht gegeben. Eva hatte keine Erfahrung, die hatte keine Hebamme, die hatte keinen Gynäkologen, hatte kein Handbuch und Fachbuch. Und als sie das Kind im Arm hielt, da gab sie ihm einen Namen. Kain. Dieser Name drückt etwas aus, was die Eva beschäftigt. Sie hat ja gehört, es soll einer kommen, der Rettung bringt. Und jetzt gibt sie diesem Jungen den Namen, der ihre Sehnsucht und Erwartung ausdrückt. Ich habe einen Mann gewonnen im Herrn. Wir müssen das in Deutsch so ein bisschen länger ausführen. Das Hebräische ist da knapper. Kain! Oh, sie erwartete, dass dieser Retter schon gleich in der nächsten Generation sein würde. Aber welche Enttäuschung! Kain war nicht der Retter, sondern Kain war der Fortsetzer dessen, was der Verderber, der Zerstörer, Satan, hineingebracht hat. Und wenn wir weiterlesen, und biblische Namen haben Bedeutung, dann sehen wir, dass Eva das schon sehr früh erkannt haben muss. Denn dieser Kain wuchs nicht heran als Retter, sondern der zeigte ganz andere Charakterzüge. So dass sie beim zweiten Sohn ganz nüchtern ihn nannte Abel, Hauch, Vergänglichkeit. Eva und Adam warteten auf das Heil. Aber das kam nicht sogleich durch die Söhne, die sie zeugten. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Der erste Mord. Da wurde keine Rettung gebracht, kein Leben geschenkt, sondern da war Tod und Verderben. Die Geschichte ging weiter. der achte von Adam, Henoch, war ein Mann, der mit Gott lebte. Auch er wartete auf diesen Retter, der verheißen war. Judas sagt in seinem Brief dort, Henoch, der achte von Adam, sagt, er ist gekommen mit seinen Heiligen. Boah, da hatte ein Mann eine Perspektive, die viel weiter reichte als bis zu den nächsten Nachkommen. Und er sah diesen Retter in der Zukunft kommen. Aber die Geschichte der Menschheit ging weiter ins Verderben, so dass Gott sagte, ich will sie auslöschen, denn das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Da ist nichts von Humanismus und Pädagogik, die das Gute herauskristallisieren und formen und die Welt verbessern und retten wird. Nein, es endete in der großen Katastrophe der Sintflut. Aber da war einer, der wartete auf den Retter. Noah fand Gnade vor Gott. Worin fand er sie denn? War er so vorbildlich? Nein. Durch eigene Haltung und Leistung können wir Gott nicht beeindrucken. Aber was Gottes Herz berührt ist, wenn der Funken der Ewigkeit, der trotz Sündenfall noch in uns ist, sich Gott zuwendet. Noah erwartete nichts von der Menschheit und von den Dingen, die sie entwickelten. Er wartete, dass Rettung von Gott kam. Er und seine Familie überlebten die Sintflut. Und es gab einen Neuanfang. Wenn ihr es nachliest, war das Zeichen des Regenbogens als Zeichen der Gnade Gottes und der zukünftigen Rettung. Es ist sehr erschreckend, wer das heute alles für sich in Anspruch nimmt. Dieses Zeichen, das Gott gesetzt hat. Noah wartete. 3 Söhne hatte er. Und ich meine zu spüren, dass er fragte, welcher wird denn das sein? Es soll ja aus dem Samen kommen. Das weist auf weitere Zeugungen, Geburten hin. Und dann erlebte er auch, dass in seiner Familie, was schon Eva erlebt hat, der Ham verachtet seinen Vater. Der Japhet entspricht auch nicht den Erwartungen. Aber ihm wird klar, er wird aus der Stammeslinie des Sem kommen. Herr, ich warte auf deine Rettung. Wieder gehen Generationen, wieder gehen Jahrhunderte hin, wo scheinbar gar nichts ist. Wo der Lauf der Menschheitsgeschichte auf der Gefällstrecke sich beschleunigt in der Zielverfehlung. Aber da ist wieder einer. Abraham. In Ur, ein Götzendiener, aber ein Mensch, der tief im Herzen sich sehnte. Da war auch dieser Funke der Ewigkeit noch am Glühen. Und Gott knüpfte an. Und Gott offenbarte sich ihm, redete zu ihm. Zieh aus Ur. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und du wirst der Träger dieser Verheißung sein, dass der Retter kommen wird. Ur war damals eine Weltstadt. Archäologen haben sie ausgegraben, haben Kanalisation und alles gefunden, was zu einer urbanen, gut bewohnbaren Stadt gehört. Ich nehme an, Abraham ist in die Handelskammer gekommen, weil er Mitglied der Händlergilde war. Ich ziehe weg, wer will mein Geschäft kaufen? Hey, hast du irgendwo einen neuen Deal? Können wir uns beteiligen? Nein. Wo ziehst du denn hin? Ich weiß es nicht. Was wirst du dann machen? Ja, ich werde durch die Steppe ziehen und Schafe und Vieh weiden und halten. Nun, ich muss es nicht weiter ausführen, was seine Freunde und Bekannten über ihn dachten. Aber Abraham ging. Warum? Weil er spürte, weil er fühlte, weil er sich sehnte: Herr, dein Heil, deine Rettung brauchen wir. Und Gott sprach zu ihm, obwohl er und seine Frau schon alt waren, jenseits der Zeugungs- und Geburtsfähigkeit: Du sollst der sein, durch den alle Nationen der Welt gesegnet werden. Du sollst der Stammvater des Volkes werden, das Träger dieser Rettung ist, denn aus dir und deinem Volk wird dieser Retter kommen. Nun, wer die Geschichte Abrahams studiert, das ist keine Heldengeschichte. Da haben wir keinen blonden, blauäugigen Recken ohne Fehl und Tadel vor uns, sondern da haben wir einen, der kann nicht warten. Und seine Frau sagt: Ja, dann zeug doch den Sohn, den wir nicht mehr bekommen können, mit der Dienerin da. Als ich jetzt so von der Zeit die Genesis wieder studiert habe und das alles so gelesen habe, da war in meinen Gedanken der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann stellte ich fest: Hey, der Gott Sarahs, der Gott Ismaels und was da noch alles so für fragwürdige Leute vorkommen. Und dann habe ich so zu Gott gesagt: Herr, du und deine Leute, das ist schon so ein Kapitel. Und dann war ganz laut in meinem Herzen: Und du gehörst auch dazu. Das hat mich den Text viel besser verstehen lassen. Abraham war, wie er war. Aber eines war in seinem Herzen, dieses Sehnen: Herr, ich warte auf dein Heil. Ja, aber durch wen? Durch Ismael nicht. Später, als Sarah starb, hat er wieder geheiratet, die Ketura. Weitere 6 Söhne. Wer von den 8 war es denn? Und der Herr sprach: Isaak. Wenn wir weitergehen zu Isaak, das war auch nicht gerade der größte Held. Konnte nicht zu seiner Frau stehen, als es brenzlig wurde, hat sie wie sein Vater verraten. Also da war die Erblinie nicht so sehr heilig und geradeaus. Aber über dem Leben des Isaak stand die gleiche tiefe, tiefe Sehnsucht: Herr, ich warte auf dein Heil. Er hatte 2 Söhne. Wieder waren seine Gedanken: Das wird der Erstgeborene sein, der Esau. Der Jakob war so ein richtiger Filou. Seine weitere Geschichte unterstreicht das ja mehr wie deutlich. Aber Gott fügt es so und sagt: Es wird Jakob sein. Na, was kann da schon kommen? Er hat 12 Söhne. Nun, das waren keine Chorknaben und auch nicht alle im Kloster aufgewachsen. Das war auf Deutsch gesagt eine Räuberbande. Studiert das mal. Untereinander zerstritten. Den einen Bruder, den er da vorzog, den Josef, und den Benjamin, der verwöhnt wurde, und die anderen mit ihrem Intrigenspiel und dem Bruderverkauf und was alles. Also, er liegt auf dem Sterbebett und denkt: Herr, wie soll denn da dein Heil kommen? Bei den Leuten. Das Heil kommt von dir. Aber du hast gesagt, aus dem Samen des Weibes. Er wird nicht irgendwie als Engel herabschweben, sondern er wird in unser Menschsein da sein. Und ihr müsst das 49. Kapitel des ersten Buch Mose einmal nachlesen. Er ruft seine Söhne zusammen und sagt, kommt, hört meine letzten Worte, die Gott mir ins Herz gab, um euch zu zeigen. Und da steht im Grundtext eigentlich, was bis ans Ende der Zeit, bis in die letzte Zeit geschehen soll. Und dann ist es wieder so, nicht Ruben, der Erstgeborene, nicht Simon und Levi, die dann folgten. Die zwei hatten ja eine ganze männliche Bewohnerschaft einer Stadt ausgerottet, wegen dem Techtelmechtel ihrer Schwester dort mit dem Stadtkönigssohn. Nein, Juda, der hat doch da die Geschichte mit seiner Schwiegertochter, die er für eine Prostituierte hält. Und wo er da ein Techtelmechtel beginnt, wo ein Kind geboren wird. Herr, wie soll aus diesem Chaos der Zielverfehlung des Menschseins, wie soll da der Retter kommen? Aber dann spricht er aus, Juda, aus dir wird kommen der Shiloh. Steht im Hebräischen, das heißt der Ruhebringer, der dieses ganze Chaos wieder auf den Zielpunkt bringt. Und dann weiter ist, wird der Herrscherstab nicht weichen, bis dass dieser kommt. Und damit spricht er etwas aus. Gott wird diesen Weg wählen. Und Jakob weiß, ich selber werde es nicht mehr erleben. Er hätte ja wahrscheinlich sehr viel lieber diese Prophezeiung über wen ausgesprochen? Über Josef. Es war der zweite Mann in Ägypten. Der hatte alle Möglichkeiten. Und der hätte doch Rettung und Heil bringen können. Nein, Juda. Wieder vergehen. Generation um Generation, 400 Jahre, wie Gott dem Abraham gesagt hat. Israel wird in Ägypten versklavt, weil sie sich so stark vermehren, dass der Herrscher Angst hat, sie könnten allein schon durch ihre Zahl den Staatsfrieden und inneren Frieden gefährden. Nichts Neues kennen wir ja heute auch. Und rigoros begegnet er diesem Problem mit einer Geburtenkontrolle, dass hier die neugeborenen Jungen getötet werden sollen. In dieses Chaos hinein wird Mose geboren. Eine tolle Geschichte. Die Eltern verstecken ihn. Und als es dann nicht mehr möglich ist, da wählen sie einen Weg. Das kann man nur Chuzpe nennen. Das ist ein typisch jüdischer Ausdruck für ja, trickreiche Verschlagenheit. Er sagt, wieso? Ja, die haben mein Körbchen geflochten, haben das mit Pech wasserdicht gemacht, damit es schwimmt. Und haben Mose da hineingelegt und im Nil abgesetzt. Ja, das ist doch Kindesmord. Das ist doch Kinderaussetzung. Scheint so. Aber sie haben es an der Badestelle der Prinzessin ausgesetzt. Und als sie hinkam, dieses Kind im Korb liegen sah, da trat der ganz natürliche Mutterreflex bei jeder Frau auf, wenn ein Baby da liegt, in seiner Unschuld, in seiner Hilflosigkeit. Und sie nahm es mit. In den Palast. Als ihr Kind. Ja, wieso? Da sollten doch alle Juden getötet werden. Das war wieder jüdische Chutzpe. Die wussten, der Nil brachte die Gaben der Götter für Ägypten. Denn die Fruchtbarkeit des Landes wurde durch die Überschwemmung und den Schlamm sichergestellt. Und was der Nil sonst noch brachte, war auch von den Göttern. Und da schwamm da auf einmal ein kleines Baby im Korb im Nil. Und sie hatte ein gutes Argument. Gabe der Götter. Er wuchs heran als Prinz. Ausgebildet in allen Weisheiten der Ägypter. Er war einer der klügsten Männer der Zeit. Und mit 40 Jahren erinnert er sich, was sind denn eigentlich meine Wurzeln? Das mit dem Nil und dem Körbchen, ein Geschenk der Götter, irgendwie ist mir das nicht ganz schlüssig. Und er merkt, er ist aus dem Samen des Volkes Israel. Er sieht die Not und er meint, er wäre der Retter. Er erschlägt nämlich einen Aufseher, der Juden traktiert. Und am nächsten Tag will er den Streit zwischen zwei Juden schlichten. Und die sagen, willst du uns auch erschlagen, wie den da? Und der Prinz kriegt Angst und geht ins Exil in die Wüste. Ja, wieso das als Prinz? Wisst ihr, ich habe den Eindruck, der Mose hatte da schon so etwas Ähnliches wie einen Staatsstreich vorbereitet. Denn das ist nichts Ungewöhnliches in der ägyptischen Geschichte. Denn da heiratete immer der Bruder die Schwester und die Inzucht diente nicht gerade dazu, dass das zur Stabilität der Herrscherkaste beitrug. Aus den Geschlechtsregistern wissen wir, dass nur hin und wieder der Staatsstreich eine Blutauffrischung brachte. Und ich habe schon den Eindruck, dass Mose sich für den Retter hielt. Aber dann floh er, war 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre Hochschule der Menschen, 40 Jahre Tiefschule Gottes in der Wüste. Und dann sagt Gott so, jetzt darfst du den Teil tun, den ich dir zugedacht habe. Führe mein Volk aus Ägypten. Nun, ihr könnt die ganze Geschichte im AT nachlesen. Das war alles nicht so einfach. Die 40 Jahre da mit diesem Volk, das war alles andere wie glorreich. Und dann noch die Bemühungen Gottes, seine Gesetze, Gebote, Gottesdienst, Stiftshütte, mit all dem, da ist ja so viel, 613G und Verbote. Also Mose war der geplagteste Mann, den es überhaupt dort gab. Und da wurde ihm klar, nee, ich bin's nicht. Und dann sprach er aus, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Der wird dieser Retter sein. Und Mose dachte, was? Wenn wir im Land sind, dann wird der Retter kommen. Aber er kam gar nicht ins Land. Gott führte ihn auf einen Berg im edomitischen Gebirge Ostjordan, östliches Jordans und zeigte ihm das Land. Und dann starb auch Mose und Gott begrub ihn. Herr, ich warte auf dein Heil. Wieder vergehen Generationen und Jahrhunderte. Richter kommen. Und Israel will einen König, wie die anderen Völker. Einen Führer, der vor ihnen herzieht, der Rettung bringt. Samuel, der Prophet Gottes, sagt, das ist nicht Gottes Wille, aber wenn ihr wollt, Gott gibt euch das. Das ist auch so ein Punkt, wo ich oft mit Gott am Sprechen und Verhandeln bin. Gott, warum gibst du eigentlich den Menschen so viel Spielraum? Wenn das nicht wäre, dann wäre das ganze Chaos nicht. Aber Gott hat diesen Spielraum gegeben. Und er sagt, ja, ihr kriegt einen König. Sie bekommen Saul. Das Experiment geht aber auch schief. Er ist nicht der Retter, sondern er maßt sich auch Dinge an, die ihm nicht zustehen. Und Gott sagt, nee, so einen kann ich nicht gebrauchen. Und dann handelt Gott wieder. Und er findet einen Hirtenjungen, David. Wir denken immer, naja, so ein kleiner Bub mit der Schleuder, kennen wir ja aus der Sonntagsschule. David war nicht bang und so weiter und so fort. Aber um die Zeit war er schon einer, der hatte irgendwie was in sich. Seine Hirtenaufgabe nahm er so ernst, dass er bereit war, es mit einem Löwen aufzunehmen, weil der ihm seine Herde eingefallen war. Und das gefiel Gott. Und bei einem Bären war es genauso. Und das gefiel Gott. Gott sagt später, dieser David war ein Mann nach meinem Herzen. Na wie, das war doch ein Ehebrecher. Das war doch der Mörder. Stimmt. Aber wisst ihr, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Er lebte alles, seine Gedanken, seine Wünsche, seine Fehltritte, die Dinge, die er wollte, das alles lebte er auf Gott hin. Darüber müssen wir mal nachdenken. Das ist das, was Gott möchte, was ihm gefällt. Denn er hat diesen Funken der Ewigkeit in uns hineingelegt und er bleibt auch, wo wir in Schuld und Sünde von Gott getrennt sind. Ich lese zurzeit gerade die Psalmen. Viele davon sind von David. Was drückt er dort aus? Herr, ich brauche dich, ich will dich, ich komme alleine nicht durch. Und an all die anderen Dinge, das hat Gott gefallen. Und so sagen spätere Propheten, das ist der, der den kommenden Retter vorschattet. Ist euch aufgefallen, dass die hilflosesten Menschen, die später Jesus begegneten, was schrien, wenn sie Hilfe brauchten? Jesus, du Sohn Davids, hilf uns! Da war ganz stark in Israel das Bewusstsein, dieser Retter kommt aus dem Haus Davids. Ja, David war aus dem Stamm Juda. Und David hatte ein Verlangen, dem Herrn einen Tempel zu bauen. Und Gott sagt, nee, das wird dein Sohn machen, der Salomo. Aber David hat alle Materialien bereitgelegt. Er hatte ein solches Verlangen nach Gott und Gott zu dienen. Ja, Salomo war ja das Kind, das er mit der Bathseba hatte, nachdem das Kind des Ehebruchs gestorben war. Was sind denn das für merkwürdige Geschichten? Ja, Gottes Handeln wirkt mitten hinein in unsere Zielverfehlung, unsere ganze vergebliche Suche in all die Irrtümer und Wirrung und Not und Gewalt und was alles. Nur die Geschichte Israels geht weiter. Ich muss mich kurz fassen, ihr merkt schon, das ist ein ganz großer Themenkreis. Salomo brachte es auch nicht. Er hat sich trotz all seiner Weisheit, hat er sich in seinem Reichtum und in seiner sexuellen Unersättlichkeit nicht gerade als die Erfüllung dieses Retters erwiesen. Die Geschichte ging weiter. Unter seinem Sohn teilt sich das Reich in das Nord- und Südreich. Und wiederum vergehen Generationen und Jahrhunderte. Und in der Mitte des 8. Jahrhunderts, da tritt der Prophet Jesaja auf. Und er sagt, aus der Wurzel Isais, des Vaters Davids, da wird dieser Retter kommen. Ein Sohn, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und wenn ihr jetzt mal die Propheten lest, dann ist immer wieder, leuchtet das auf. Herr, wir warten auf deine Rettung. Und sie geben darüber Auskunft. Der Zeitgenosse von Jesaja, Micha, sagt, er wird aus Bethlehem kommen, der kleinen Stadt auf dem Gebirge Juda, südlich von Jerusalem, der Stadt Davids. Und er sagt, dort wird er geboren werden. Jesaja, und jetzt wird es spannend, der sagt, die Jungfrau ist schwanger. Ja, hier beginnt jetzt das große Ärgernis menschlichen Denkens und Wissen um biologische Zusammenhänge. Jungfrau, schwanger, das ist doch eine völlig unglaubwürdige Story. Aber Jakob hatte gesagt, Herr, von dir erwarte ich die Rettung. Und Gott wurde Mensch in Christus Jesus. Und im Leib der Maria wurde Jesus, der Sohn Gottes, gezeugt, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist etwas, wo unser Verstand ausklingt, wo er keine Möglichkeit hat, das zu fassen. Denn es gibt dafür nichts analog, Vergleich und Erklärbares. Aber der Geist Gottes bezeugt, wie der Vater, er ist der Sohn, der Retter. Aber er ist nicht gleich da. Wieder vergehen Generationen und Jahrhunderte. Das Nordreich wird in die assyrische Gefangenschaft geführt durch die Assyrer. Mitte des 8. Jahrhunderts. Nebukadnezar zerschlägt das Südreich. Am Beginn des 6. Jahrhunderts führt Israel in die babylonische Gefangenschaft, zerstört den Tempel. Dann kehrt Israel zurück. Der Tempel wird wieder gebaut. Und die Erwartung ist da. Wann kommt der Retter? Herr, wir warten auf deine Errettung. Dann im 5. Jahrhundert schließt sich dieser Bogen prophetischer Botschaften und Erwartungen. Danach tritt kein Prophet mehr auf. Es vergehen wieder Generationen, Jahrhunderte. Und Paulus sagt in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren. Zeit verbinden wir immer mit Tick-Tack, wenn wir Analoguhren haben, oder mit den springenden Ziffern, die uns die Zeit angeben. Zeit verbinden wir mit dem Kalender. Im Alter muss man das schon mehrfach nachschauen, um sich zu gewissern, ist heute wirklich Sonntag oder Montag oder wie. Ich komme da auch schon ein bisschen durcheinander. Zeit sind nicht in erster Linie Jahreszahlen, sondern Zeit ist da, wo Gottes Wirksamkeit in unsere Begrenztheit tritt. Zeit ist da, wo Ewigkeit, das Unvergängliche, die Zeitlichkeit in der Veränderbarkeit und in der Vergänglichkeit trifft. Und nun berichtet uns Lukas, ein Mann mit guter Bildung, er war Arzt, er war nicht nur im jüdischen Umfeld zu Hause, sondern auch im hellenistischen Geistesgeschehen, im politischen Geschehen des Römischen Reiches. Und da berichtet er uns die Weihnachtsgeschichte. Die haben wir ja so verniedlicht, so verkitscht, so mit Tannenbaumgrün eingefärbt und dann noch mit Kerzenlicht an den Rändern braun angeräuchert und so weiter. Wir kriegen ja überhaupt nicht mehr mit, was eigentlich hier passiert ist. Leute, die ganzen Schäfchen und Kuh und Ochs und was, das können wir alles vergessen. Und all die lustigen Geschichten, wenn Kinder die Weihnachtsgeschichte erzählen, dass da die heiligen drei Könige die Geschenke brachten, Mohrrüben, Weinlaub und Gold, weil sie da nicht recht wussten, was Weihrauch und was Myrte ist, dann haben sie ihre bekannten Begriffe da eingesetzt. Oder ein anderes Kind sagte, es geschah, weil es die Belios Landbriefträger in Sibirien war, weil das kleine Kind eben im Land mit dem Pfleger und mit Syrien und mit all dem nichts anfangen konnte. Lukas aber zeigt uns, dass Gott ein junges Mädchen gefunden hat. Da stehe ich immer erstaunt davor. Und der Engel kommt zu ihr und sagt, du wirst den Retter gebären. Sie ist direkt erschrocken, denn so viel hatte sie mitbekommen von den Eltern. Zum Gebären gehört das Zeugen und zum Zeugen gehört die sexuelle Gemeinschaft von Mann und Frau. Und für die Juden war klar, das gehört in die Ehe. Sie steht also vor tausend Rätseln und Fragen. Aber dieses junge Mädchen hatte etwas von dieser inneren Gradheit und Schlichtheit. Ich verstehe es nicht. Aber Herr, wenn du es sagst, geschehe mir nach deinem Willen. Um dieselbe Zeit sind Menschen im Tempel. Nicht nur die Priester, nicht nur die Leviten, nicht nur all die berufsmäßigen Frommen und die beamteten Theologen. Ganz einfache Leute, über die wird gesagt, die warteten auf den Messias, warteten auf den Erlöser. Und dann kam er, wurde geboren. Ja, aber Maria war in Galiläa, in Nazareth zu Hause. Gottes Zeitpunkt bestimmt auch geschehen, der Weltgeschichte. Octavianus, den die Geschichtsschreiber Augustus, der Erhabene nennen, römischer Cäsar zur Zeit der Geburt Jesu, veranlasst eine Volkszählung zur Eintreibung der Steuer. Und Josef aus dem Hause David und Maria ebenfalls aus einer Seitenlinie. Deswegen haben wir zwei Geschlechtsregister im Neuen Testament. Eigentlich begegnen die uns nur im Alten Testament. Aber wenn ihr vergleicht Lukas und Matthäus, dann weicht mittendrin die Linie ab. Und jüdische Gelehrte, die sich das anschauen, die sagen, das ist nichts Ungewöhnliches. Das haben wir. Wir verfolgen auch die Seitenlinien. Und sie müssen nach Bethlehem ziehen, die Stadt Davids. Und da wird das Kind geboren. Ja, in der Krippe. weil kein Raum in der Herberge war. Auch das haben wir so schön verniedlicht mit Kerzen, Ochs und Esel und was allem. Aber das war, so auf schlicht Deutsch gesagt, eine stinknormale junge Familie mit ihrem ersten Kind und tausend Verlegenheiten, wie man damit zurechtkommen soll nach so einer langen Reise, wenn man da nirgendwo aufgenommen wird. War da irgendwas von göttlichem Eingreifen, der herrliche Retter ist da zu erkennen? Überhaupt nichts. Aber auf dem Hirtenfeld, da waren die Engel und die haben was gesagt. Euch ist heute der Retter geboren, der aus dem Hause Davids kommt. Jetzt wird all das zusammengefasst, was Menschen in Vorzeiten immer wieder gerufen haben. Herr, wir warten auf dein Heil. Und die Engel sagen, jetzt ist es da. Ja, und jetzt kommt das Interessante. Obwohl all die Berufstheologen wussten, wo er geboren werden soll, wussten genau in Bethlehem. Weil er muss aus dem Haus Davids kommen. Und das ist die Stadt David. Toll, aber keiner ist hingegangen. Aber die Hirten, die das hörten, die sind hingegangen, sahen das Kind. Denn der Engel hat gesagt, und das ist euch das Zeichen. Er wird auf dem goldenen Thron sitzen, hat eine Krone auf dem Kopf, mit mindestens 24 Diamanten für jeden Stamm Israels 2 und umgeben ist er von dem ganzen Rest der Engel, die hier aufs Feld nicht kommen konnten, weil sie da im Stall sein mussten. Nein. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Sie kamen, sahen, beteten an. Und schaut, das ist der Weg, wie Gott den Retter sendet. Und das ist der Weg, wie wir den Retter annehmen. Gott ist so groß, dass er sich ganz klein machen kann. Und diese Hirten brachten das mit, was Gott gefiel, die Demut. Demut hat heute keine Konjunktur. Gilt als schwach, mangelnde Durchsetzungsfähigkeit, Warmduscher und was alles. Aber Demut ist eine Herzenshaltung Gottes, die diesem Funken der Ewigkeit, den jeder in uns trägt, und darum die Unruhe, darum das Suchen, darum, ja, all das, was im Leben ist. Denn alle Lust, alles Glück, hat einmal ein Philosoph gesagt, will Ewigkeit. Selbst wenn wir etwas haben, wollen wir immer noch mehr. Das hängt damit zusammen, da ist noch etwas da. Und diese schlichten Hirten, die gingen und erkannten in dem Kind den Retter. Herr, ich warte auf deine Rettung. Als ich da so betend drüber nachdachte, da wurde mir klar, allzu oft erwarte ich auch, dass die gewaltigsten Dinge passieren. Ein Blitz, ein Krachen der Donner, und wenn der Rauch sich verzogen hat, dann ist alles neu und herrlich da. Und da hat Gott nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein. Wenn ich das so machen würde, würde das keiner von euch überleben. Ich bin zu euch gekommen, in die Niedrigkeit. Ich bin auf eure Ebene getreten. Denn Christus wurde geboren, um sterben zu können. Das ist eigentlich die Bedeutung von Weihnachten. Weihnachten ist eine ganz deutliche Sterbeanzeige. Er wurde geboren, um sterben zu können für unsere Schuld und Sünde. Noch ein kurzer Gedanke. Paulus sagt, als der göttliche Zeitpunkt gekommen war, da mussten einige Dinge noch da sein. Später konnte er auch nicht kommen. Erstens mussten die Geschlechtsregister nachprüfbar sein, dass der Beweis erbracht wird aus dem Haus Davids. Und das Judentum sagt uns, diese Geschlechtsregister existierten und waren vorhanden, bis Titus im Jahre 70 nach Christus den Tempel mit all den anliegenden Gebäuden, wo diese Unterlagen auch bewahrt wurden, verbrannte. Danach war nicht mehr nachzuweisen, zu welchem Stamm jemand eindeutig gehörte. Übrigens, all die Fantastereien und Spinnereien, dass Christen sich auch irgendwie einen Grund suchen, dass sie zu irgendeinem der Stämme gehören, ist genauso eine überhebliche Verirrung. Nein, das musste nachweisbar sein. Und bei Jesus war völlig klar, aus dem Haus Davids, aus Juda, aus dieser ganzen Linie, Herr, ich warte auf dein Heil. Jetzt war es da, konnte aber nur in Demut erkannt und angenommen werden. Und das ist der Weg, wie auch wir zu teilhaben werden, dieses gewaltigen Werkes Gottes, der hineintritt in unsere Zeit, in unser Menschsein, in dein und mein Leben und sagt, in Jesus ist die verschlossene Tür des Paradies wieder offen. In Jesus ist die Gemeinschaft wiederhergestellt. In Jesus bist du ein Kind, ja ein Sohn Gottes. Die Erwartung ist erfüllt. Wenn wir das im Herzen tragen, dann leben wir mit einer neuen Erwartung. Wisst ihr das? Die Jünger haben Jesus vor seiner Himmelfahrt noch mit einem Thema belagert. Er sagt nämlich, ich werde wiederkommen und werde mein Reich aufrichten. Und da hatten sie nur welche brennende Frage. Herr, wann wird denn das sein? Die Christen der ersten Generation, die grüßen sich nicht mit Ivy, Moin Moin oder Grüß Gott, sondern wie? Maranatha, unser Herr kommt. Herr, wir warten auf dich. Und das ist jetzt eine Wiederholungsgeschichte des ersten Teils. Wie viele gab es, die meinten, ja, meine Generation. Die ersten Christen waren überzeugt, dass Jesus doch in ihrer Generation kam. Er kam nicht. Die nächstfolgenden waren noch überzeugt und dann ging es weiter, bis es sich verlor. Aber alle die sich Gott zuwandten und nicht einer Religion, die sich Christentum nannte, die lebten in dieser Erwartung. Der Herr kommt wieder. Und das ist eine geheimnisvolle Geschichte durch die Kirchengeschichte. Ich habe ja jahrzehntelang Kirchengeschichte unterrichtet und das hat mich immer wieder beschäftigt, dieser Ruf, Maranatha. Unser Herr kommt. Und als die Jünger so fragten, sagt Jesus, das hat der Vater in seinem Rat beschlossen. Wir finden in der Bibel kein Datum, das sich berechnen lässt, aber wir finden genügend Hinweise in den Schriften des Neuen Testamentes, also auch des Alten. Und viele, viele Hinweise durch die Kirchengeschichte, dass dieses Warten auch zu einem Ziel führt. Irgendwie mit unserer Kalendereinteilung stimmt was nicht. Advent müssten wir nach Weihnachten datieren. Denn wenn der Retter gekommen ist und das erfüllt ist und er zum Vater gegangen ist und damit den Weg freigemacht hat, dann beginnt der eigentliche Advent, das Warten auf seine Wiederkunft. Ja, und wenn wir schauen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende und die Menschheitsgeschichte studieren, mit all dem Elend, mit all den Dingen, die insgesamt, selbst wenn sie die höchsten Ziele haben, Zielverfehlungen sind. Wisst ihr, und spürt ihr das nicht auch, dann klingt in unseren Herzen wieder Ewigkeit auf, dass er sagt, Gott, das kann es doch nicht sein. Du hast doch ein anderes Ziel. Und wisst ihr, darum hat Jesus uns das Vaterunser gelehrt. Da ist nämlich eine Adventspassage drin. Ist euch das schon aufgefallen? Dein Reich komme. Lebst du in dieser Erwartung? Herr, dass doch dein Reich komme. Der ein Mensch begegnet in seiner Not, dass doch dein Reich komme. Wenn wir Nöte haben, wenn wir die Elend sehen, die Hungerbilder, die Kriegsbilder, all diese Dinge. Und das merke ich mit zunehmendem Alter, dann wird es immer stärker in mir. Herr, dass doch dein Reich komme, dass doch dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht, dass wir Gott nachhelfen müssten mit unserem Gebet, weil Gott nicht will. Nein, unser Altpräses Reinhold Jolonska hat einmal so treffend gesagt, so beten heißt nicht Gott umstimmen, sondern sich auf Gott einstimmen. Und darum beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wenn wir eine solche Hoffnung in unserem Herzen nicht hätten, dann wäre es auf dieser Welt nicht auszuhalten. Ich verstehe, dass Menschen in den Alkohol fliehen. Ich kann nachvollziehen, dass junge Generationen in die Rauschmittel fliehen. Ich kann nachvollziehen, dass andere in den Besitztum, Gier nach Gold, Aktien und was alles fliehen. Ich kann nachvollziehen, dass man sich hineinflieht in eine freie Sexualität, weil man meint, all darin wäre was zu finden. Wir haben überall in der Welt diese irrenden Magnetnadelanzeigen, die ein Ziel suchen und es doch nicht finden. Da können wir nur beten, Herr, dass doch dein Reich komme und dein Wille geschehe hier auf dieser Erde, wie im Himmel geschieht. Und das beginnt bei dir und mir in Demut, wenn wir Gott wirken lassen. So, jetzt muss ich leider Schluss machen, sonst komme ich noch ins Predigen. Und dann wird's mit Mittag nix und Kaffee trinken wahrscheinlich auch nicht, denn ihr merkt, das ist ein so großes Thema. Ich habe euch nun so auf eine ganz weite Tour einmal geführt. Und die Erwartungshaltung unsererseits steht in der Mitte. Und das Tolle ist, Gott hat das schon alles bereit. In der Erlösung, als auch in der Vollendung der Heils- und Weltgeschichte, dein und mein Leben. Herr, ich warte auf dein Heil. Das bete ich jetzt eigentlich jeden Tag. Ich werde 82, Anfang nächsten Jahres. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Aber irgendwie spüre ich, das ist der Ton der Ewigkeit. Herr, komm du. Und wisst ihr, wenn wir so beten, dann erleben wir, Gott ist eigentlich da. Er ist uns so nah. Auch der Zuspruch, den wir vorhin empfangen haben, stimmt ja mit dem überein. Wir dürfen kommen, weil Gott da ist. Wir dürfen vorausschauen, weil Gott zum Ziel kommt. Amen. Meint nicht Schluss, sondern meint, ja, so ist es. Ich möchte noch beten. Herr, wir müssen geradezu die Luft anhalten, wenn wir in dein Wort hineinschauen, wenn wir in uns selber hineinschauen mit all unseren Fragen, wenn wir in die Geschichte der Menschheit hineinschauen, Herr. Herr, da bleibt uns wirklich die Luft weg. Aber du bist der, der einen Weg hat aus all dem heraus. Du hast einen Retter bestimmt. Das konnte kein Mensch sein. Das ist der ewige Gottessohn, der Mensch wurde. Und der geboren wurde, um für uns zu sterben, damit unsere Schuld gesühnt ist und wir zurückkehren dürfen. Welch ein Heil, wir preisen dich darüber. Herr, wir danken dir staunend und demütig. Danke, danke. Herr, aber gerade in unseren unruhigen Zeiten, wo so vieles, Herr, dem Chaos zusehend entgegengeht, das ist auch in unserem Herzen so. Herr, dass doch dein Reich kommen möge, dass doch dein Wille geschehen möge, wie im Himmel so auf der Erde. Herr, und das wollen wir zunächst für uns so nehmen. Herr, wir wollen in Demut Bürger deines Reiches sein. Wir wollen in Demut Kinder unseres himmlischen Vaters sein. Und wir wollen in Gewissheit vorausschauen, dass du wiederkommst und dein Reich aufgerichtet wird. Danke, dass wir mit einer solchen Perspektive jetzt in der Weihnachtszeit leben dürfen und dass wir so in die Zukunft gehen dürfen. Herr, und ich bitte dich gerade jetzt, wo Einzelne hier sind, die Nöte haben, persönliche Nöte. Dein Wort sagt, wie solltest du uns mit ihm nicht alles geben. Und so bete ich, Vater im Namen Jesu, dass du die Menschen anrührst, die jetzt mit einer Not hier sind, die es am Livestream hören. Bete, dass sie dich erleben als den Retter. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.